Zugchef Primchen und seine Crew begrüßen Sie herzlich an Bord des ICE 1892 Hanne Sobeck aus Berlin auf unserer Fahrt nach JWD.
Liebe Hertha-Fans in nah und fern, macht es euch bequem und lasst euch überraschen, wohin die Reise heute geht. Und nun gute Unterhaltung mit dem Exil-Herzhammer-Podcast.
Nächster Halt, Berlin-Olympiastadion.
Erstmal danke für das Croissant.
Kein Problem.
Danke fürs Getränk und danke fürs Bereitstellen der Wohnung. Wollen wir loslegen?
Ja.
Okay, Nico, wir sind drin in der Folge. Ich grüße dich. Danke, dass ich dich besuchen darf. Danke, dass wir die erste Folge im Saarland aufnehmen. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Danke.
Ich freue mich, dass du da bist.
Ja, cool. Coole Sache. Saarland ist, ich habe dir das vorab schon erzählt, sorry, dass ich das immer wiederhole, aber es ist für mich so, ich war noch nie groß im Saarland. Das ist echt eines der Bundesländer, wo ich am wenigsten bin. Ich finde es umso faszinierender, dass ich endlich mal hier jemanden finde oder jemanden kennenlerne, der auch Hertha-Fan ist. Also du hast ja noch eine zweite Mannschaft, die du auch sehr magst, da kommen wir noch drauf zu. Wie kam es überhaupt, dass du jetzt das hier lebst und Hertha-Fan bist im Saarland?
Da sind meine Eltern schuld. Meine Mutter ist aus dem Saarland und die wollte zurück ins Saarland und dann bin ich schon als Kind mit 8 Jahren ins Saarland gekommen mit den Eltern.
Das heißt, du bist noch in Berlin geboren und aufgewachsen zunächst?
Genau, ich bin in Berlin geboren, in Charlottenburg. Und bin dann aufgewachsen in Schöneberg und in Neukölln. Die ersten beiden Schuljahre in Berlin absolviert und bin dann 94 mit 8 Jahren nach Saarbrücken gekommen.
Das erinnert mich ein bisschen an den André. Der ist nämlich damals mit seiner Mutter dann nachher auch schon als Kind nach Kiel gekommen. Und ich kann mich noch erinnern, dem hat das erstmal gar nicht gefallen. Der wollte da nicht weg. Der hatte all seine Schulkameraden und all die Leute noch in Berlin. Wie hast du damals reagiert? Du wolltest doch wahrscheinlich auch nicht gehen, oder? Du wolltest doch bleiben.
Klar, am Anfang ist es natürlich dann schwierig. Als Kind, man hat die Freunde in Berlin, man hat in der Schule die Kollegen kennengelernt, die anderen Kinder. Und dann ist es natürlich schon eine Umstellung aus dieser Riesenstadt Berlin nach Saarbrücken. Saarbrücken ist zwar jetzt auch die größte Stadt im Saarland, aber es ist schon ein sehr großer Unterschied. Jetzt es ist viel, viel ruhiger, bis man dann erstmal Fuß gefasst hat, neue Leute kennengelernt hat. Das dauert halt ein bisschen. Aber mittlerweile bin ich halt so lange hier, da ist das alles
kein Problem mehr. So ein leichter saarländischer Singsang ist drin. Also du kannst es nicht verbergen, aber ich finde es völlig okay.
Ja, ich habe es mir so ein bisschen angewöhnt über die Jahre.
Konntest du denn, als du damals umgezogen bist, schon was mit Hertha anfangen oder war das eigentlich noch gar nicht so auf der Tagesordnung? Denn in Berlin hättest du die ja sehen können.
Ja, ich hatte Hertha jetzt noch gar nicht so auf dem Schirm. Ich habe die in Berlin auch als kleines Kind nie gesehen, weil meine Eltern ja auch nicht aus Berlin sind. In der Familie waren wir zwar immer Fußball begeistert und Sport begeistert, aber ich bin da nie mit den Eltern ins Stadion gegangen in Berlin. Also die Liebe dann zu Hertha, die kam dann erst später, als ich dann schon im Saarland war. Auch weil ich halt wenig Kontakte nach Berlin habe, weil ich da keine Verwandten habe. Und mittlerweile nach so vielen Jahren halt auch noch, sage ich mal, wenig Kontakte von früher, also Grundschulzeiten. Da habe ich keine Kontakte mehr zu den Leuten.
Gab es denn einen konkreten Auslöser? Weil die sind ja auch nicht in der Nähe hier. Also es ist ja, Berlin ist ja richtig weit weggefühlt. Bei manchen ist es ja ein besonderer Spieler oder ein besonderer Erfolg oder ein besonderes Spiel, wo man mal sein konnte.
Es ist natürlich immer noch was Besonderes jetzt, wenn ich in Berlin bin, wenn ich mal da bin, weil ich bin ja selten dort. Es ist trotzdem immer noch in gewisser Weise eine Heimat, auch wenn ich selten da bin. Ich weiß halt, ich bin da geboren. Ich habe da meine ersten Jahre verbracht. Hertha ist halt immer noch, sage ich mal, ein Bezug halt zu Berlin, zu meiner Geburtsstadt. Und ich muss sagen, es war halt auch, das war ja noch in der ersten Liga, als er noch Marcelinho gespielt hat. Ich kann mich an den Trainer Jürgen Röber erinnern. Es war ja noch die erfolgreiche Zeit. Das hat dann auch dann Spaß gemacht, die Hertha zu verfolgen und Deswegen hat sich das dann so entwickelt, dass ich da auf jeden Fall immer noch auf die Hertha schaue, auch wenn ich jetzt schon lange weg bin aus Berlin und selten dort bin.
Hast du denn ein Lieblingsspiel von Hertha?
Ein Lieblingsspiel, also das war schwierig, da was zu finden, weil die meisten Spiele waren eher schlecht. Ich habe ja nicht so viele Spiele gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Wenn ich das immer frage, ja. Muss man wohl überlegen.
Aber ich habe tatsächlich was gefunden. Mhm. Da war ich in Berlin zu Besuch. Immer wenn ich in Berlin bin, versuche ich das halt mit Spielen zu verbinden, was mir dann auch meistens gelingt. Und da war ich bei einem Spiel, das war noch UEFA Cup gegen Apoel Nicosia. Da hat Hertha 3-1 gewonnen. Mhm. Das war noch mit Marcelinho und mit Raphael damals. Das war ein ganz schönes Spiel.
Wo es ein Lieblingsspiel gibt, auch wenn man selten eins hat oder die Auswahl nicht so groß ist, gibt es auch ein Horrorspiel.
Ja, das Horrorspiel, das war damals in Karlsruhe im Wildparkstadion. Das war am letzten Spieltag. Da hat Hertha 4-0 verloren und hat dann die Champions League verpasst. Und Karlsruhe ist trotz des Sieges abgestiegen, wenn ich mich richtig erinnere. Also die
waren schon weg, ja. Das ging eigentlich für die um die goldene Ananas.
Das
ja.
War halt schon sehr bitter, weil es hat eigentlich beiden Vereinen nichts gebracht. Und ich weiß ja, die Fanfreundschaft zwischen beiden Vereinen. Und das war dann von beiden Seiten war es halt einfach schlecht. Ich sehe es halt auch immer noch, sage ich mal, was heißt Schlüsselspiel? Die Champions League wurde halt verpasst und damit verbinde ich halt auch noch so ein bisschen halt den Abstieg von Hertha so in der Historie, weil da war man ja dann immer noch die Jahre davor auch oft international dabei und dann ging es halt so vom Werdegang halt dann immer ein bisschen weiter abwärts in der Tabelle, dann in den nächsten Jahren
mit
den Abstiegen und alles.
Es sind auch Spieler gegangen, weil Hertha dann nicht mehr in der Champions League gespielt hat. Ich glaube, Voronin ist ja sofort gegangen. Ja. Der vorher Torgarant war, ja, es war wirklich, es hatte was von einem kleinen Schicksalsspiel in Negat, also war auch so eine, es ging dann irgendwie nur noch bergab danach, ja. Das stimmt schon, ja, auf jeden Fall. Saarbrücken ist, ich fand das so wunderschön, wenn du hier hinfährst, dann kriegst du auf der Autobahn nachher angezeigt, die Autobahn nach Paris, weil das hat irgendwie, das weckt irgendwie was in mir. Das ist so.
Ja.
Elsass ist ja auch nicht hier so weit weg. Also es ist richtig schön im Westen, Frankreich nah, aber es ist eben auch einfach wahnsinnig weit weg von Berlin. Also jetzt frage ich mich, wo gibt's denn hier Exil-Herthaner oder andere Hertha-Fans und nehmen die Leute hier Hertha überhaupt wahr? Wenn du hier jemand erzählst, ach Mensch, Hertha mag ich auch, da habe ich eine Geschichte zu, wundern die sich nicht ein bisschen drüber oder kriegst du dann Spott oder was hörst du, wenn du erzählst, dass du Hertha eigentlich magst?
Also die Menschen, die jetzt nicht wissen, dass ich in Berlin geboren bin, für die ist das dann schon ein bisschen verwundernd, den muss ich dann erstmal noch meine Geschichte erzählen, mein Werdegang. Hertha wird schon meistens negativ gesehen, einfach halt auch durch die Historie jetzt die letzten Jahre auch. Als der Preetz noch da war, dann war es eher dieses graue Maus-Image. Jetzt war es dann natürlich mit dem Investor, mit Lars Windhorst, war dann natürlich das Interesse schon groß. Was passiert da jetzt in Berlin? Was passiert mit der Hertha? Greifen die jetzt richtig an? Geht es jetzt wirklich nochmal Richtung Champions League? Ich meine, das haben mit Sicherheit auch einige Fans gehofft, aber das ist halt komplett schief gegangen.
Hat sich das ein bisschen geändert, als dann Bernstein Präsident wurde in der Wahrnehmung?
Gut, das war ja jetzt ein Präsident, der von den Fans kam, auch bei den Ultras ja lange aktiv war. Und das kam dann schon positiv an, auch jetzt in der Wahrnehmung.
Ich weiß nicht, wie es dir hier im Exil geht. Ich kenne bei mir in Hessen, wenn es darum geht, wen verbinden die Leute mit Hertha BSC, dann ist es eigentlich immer einer, dann ist es eigentlich immer Paul Dardai. Und der wird aber auch sehr gemocht, für mich so ein Sympathieträger. Ist das hier auch so oder begegnet dir das nicht?
Also ich sage jetzt mal, jetzt in der Wahrnehmung wird jetzt Hertha natürlich hier jetzt nicht so wahrgenommen, aber es ist natürlich dadurch, dass halt Dardai schon so lange als Spieler und als Trainer als Jugendtrainer, jetzt als Cheftrainer im Verein ist, ist es halt einfach ein Urgestein und das ist ein Arbeitertyp, der alles für den Verein gibt, der da Leidenschaft und alles reinhaut. Von daher ist es schon ein Sympathieträger. Natürlich gibt es Punkte, wo man ihn kritisieren kann, aber ich sehe jetzt momentan auch niemanden, der jetzt da irgendwie besser zum Verein passt oder so.
Weil du hattest vorhin mal Marcelinho erwähnt. Ich glaube, es gibt eigentlich keiner, auf die ich mehr angesprochen werde, wenn es um Hertha geht, von Leuten, die nicht Hertha-Fans sind. Dann ist es eigentlich immer, mein Gott, der Marcelinho, das war noch eine große Zeit bei euch. Oder eben Paul Dardai, den sehe ich gerne, weil der authentisch ist.
Ja, oder was halt auch noch oft gesehen wird, ist halt Michael Preetz, weil der ja auch Torschützenkönig geworden ist.
Wobei ich nicht weiß, ob die Leute ihn, also er wirkt ja immer ein bisschen hölzern, ne?
Ja, gut, die Managerzeit ist halt auch nochmal eine andere Sache als jetzt seine Spielerzeit.
Also ich habe ihn nicht so immer so als sachlich und ruhig empfunden, aber nicht so ein Menschenfänger, der so Leute begeistert oder auf denen die so anspringen, weil er immer so nüchtern wirkte. Also ich weiß nicht, ob das nüchtern wirken muss ja nichts Schlechtes sein, aber es fängt die Leute oftmals nicht so. Ich habe mir das extra nochmal aufgeschrieben. Fahrzeit Saarbrücken nach Berlin mit dem Auto, 7,5 Stunden, 720 Kilometer die einfache Fahrt. Da kommt natürlich noch der Rückweg, weil du musst ja noch zurückkommen. Bahn auch nochmal 7,5 Stunden, 1 bis 2 Umstiege. Und man weiß im Moment, was das bei der Bahn bedeutet, wenn man umsteigen muss. Du kriegst ja nicht immer die Züge. Es ist verdammt weit weg. Das ist vielleicht so für dich auch so ein bisschen das Manko, wenn du wirklich mal ein Spiel vor Ort sehen willst. Es ist schwer. Du hast hier nichts. Nichts wirklich unmittelbar in der Nähe. Und wenn, dann musst du fahren und hast viel Kosten.
Ja, also jetzt wirklich dann extra für ein Heimspiel nach Berlin, das ist halt schon ein sehr großer Aufwand. Das mache ich sehr selten. Ich war das letzte Mal 2019 in Berlin.
Oh ja, ist schon
lange her. Und ansonsten halt, gut, jetzt in der zweiten Liga, in direkter Nachbarschaft natürlich Elversberg, die jetzt dieses Jahr dabei sind in der zweiten Liga. Das ist halt dann noch das Spiel direkt in der Nähe, sage ich mal. Ansonsten halt Kaiserslautern, Karlsruhe. Das ist das, was jetzt so in der Umgebung ist.
Ja, gerade Elversberg ist für dich jetzt eigentlich ein Glücksfall.
Das ist quasi ein Heimspiel für mich.
Ja, also vielleicht muss man noch dazu sagen, wir nehmen diese Aufnahme am Tag vor dem Spiel auf. Wir wissen noch nicht, wie das Spiel ausgegangen ist. Wir freuen uns drauf. Wir werden morgen hingehen vor allem. Vor allem haben wir Karten dafür bekommen. Allein das ist ja schon das kleine Wunder gewesen. Aber es ist leider eben auch eine Ausnahme hier, ne? Also mal wirklich was in der Nähe zu haben. Ja. Und als Kaiserslautern abgestiegen ist und nicht in derselben Liga war wie Hertha, hat es ja natürlich, du warst zwar Kaiserslautern in der Nähe gewesen, aber du konntest Hertha wieder nicht gucken. Also es ist echt, es ist nicht einfach für Hertha-Fans hier, wirklich. Hat die Region hier so ein eigenes Lebensgefühl, was man gut beschreiben kann? Ist es mit Sicherheit anders als in Berlin? Könntest du Worte finden dafür?
Es ist halt, sage ich mal, es ist Grenzregion, das merkt man auch ganz klar, die Nähe zu Frankreich. Die Grenze ist ja direkt, sage ich mal, die Stadtgrenze ist quasi schon dann zu Frankreich hin. Man merkt das natürlich, es sind auch sehr viele Franzosen immer in der Stadt unterwegs. Weil jetzt im direkten Umfeld ist jetzt auch keine größere französische Stadt. Das heißt, die kommen alle nach Saarbrücken zum Einkaufen, zum Shoppen. Okay.
Ist es denn hier günstiger als in Frankreich? Also manchmal kenne ich das ja immer im kleinen Grenzverkehr. Viele Leute fahren immer dahin, wo man am günstigsten tanken kann. Aber ich weiß jetzt nicht, wo es günstiger ist.
Tanken ist nicht günstiger.
Ach so, da fährt man eher nach Frankreich.
Ja, oder da fährt umgekehrt. Man eher nach Frankreich.
Okay. Fährst du denn oft rüber? Gibt es da.
Ich bin, obwohl es jetzt halt so nah ist, bin ich selten in Frankreich. Weil einfach in der näheren Umgebung ist halt da auch nicht viel.
Verstehe ich.
Ja. Und das Saarland an sich, die Leute sind sehr offen. Es wird großen Wert gelegt auf die Esskultur, dass man gut isst. Man hat auch ein Zusammenhörigkeitsgefühl. Also wenn man irgendwo außerhalb des Saarländers ist und Saarländer trifft, dann ist man auch immer direkt quasi schon fast beste Freunde. ja.
Das heißt, nach Berlin mal zurückziehen wirst du nicht. Du lebst gerne hier, auch?
Ja, ich lebe gerne hier und ich sag mal, in Saarbrücken ist ja jetzt nicht kein Dorf oder so. Mhm. Man hat halt schon alles, was man so braucht, Veranstaltungen und halt alles halt, sage ich mal, in einem kleineren Rahmen.
Ich hatte mir nochmal aufgeschrieben, ich hatte ja so nachgeguckt, was so typisch ist für Saarland oder angeblich, und ich fand einen Satz, war so schön, das saarländische Glaubensbekenntnis lautet Hauptsache gut gegessen, also Hauptsache gut gegessen.
Ja.
Das geht so ein bisschen in die Richtung, aber genau. Das ist ja eigentlich gemütlich, urig, oder?
Ja.
Ich kann ja noch ein bisschen was vorlesen, was ich noch gefunden habe. Ich will nicht zu sehr in die Statistik gehen, aber ich fand das ganz witzig. Saarland hat die höchste Eigenheimdichte und das Bundesland mit der zweitgeringsten Touristendichte pro Kopf. Es kommen nicht viele Touristen hier in Saarland. Hättest du es gewusst?
Das hätte ich jetzt nicht gewusst. Das hat mich auch gewundert, weil es auch immer heißt von der Landesregierung, es soll mehr auf Tourismus gesetzt werden. Speziell jetzt im Nordsaarland auch mit den ganzen Wanderwegen, dieser Wandertourismus.
Also ich muss sagen, ich bin ja jetzt nur mit dem Auto durchgefahren, ich fand die Fahrt hierhin schön, es ist unheimlich viel Wald, Saarland ist eines der waldreichsten Bundesländer, wusste ich vorher auch nicht, dann die Nähe zum Elsass, also eigentlich ist es schon ein schöner Punkt. Also mein Vater würde sagen, Wald ist immer gut im Herbst, dann kannst du Pilze sammeln, aber okay, ich schweife ab. Lass uns mal nochmal zum Fußball kommen im Saarland, also Ich weiß, du hast ja viele Notizen dazu gemacht. Ich habe mir auch ein bisschen was aufgeschrieben. Ich glaube, der wesentlichste Punkt ist, glaube ich, den ersten FC Saarbrücken, den müssen wir erwähnen. Weil es, auch ein Herzensverein von dir ist. Kann man das so sagen?
Ja, kann man so sagen.
Dauerkarte hast du?
Genau.
Und dritte Liga ist das, das hatten wir schon. Und einen extrem geilen DFB-Pokal gehabt. Leider gegen Kaiserslautern ausgeschieden. Ich hätte es euch echt gewünscht, hier noch weiterzukommen. Warst du bei den Pokalspielen da?
Ich war bei den Pokalspielen da, von Anfang an.
Mhm. Also, bei allen?
Ja, bei allen, seit der ersten Runde. Es war schon sehr geil, so weit gekommen zu sein. Es war natürlich jetzt dann im Halbfinale sehr bitter, gegen Kaiserslautern auszuscheiden. Den vermeintlich schwächsten Gegner. Man hat ja vorher gegen Bayern und gegen Frankfurt und gegen Gladbach 3 Bundesligisten rausgehauen aus dem Wettbewerb. Und
Pokalschreck kann man sagen, oder?
Genau. Im Pokal läuft es oft ganz gut für den FC Saarbrücken. Wir hatten auch schon 2013, wenn ich mich richtig erinnere, da schon mal einen Bundesligisten aus dem Wettbewerb geschossen mit Werder Bremen. Die Fußballfrauen vom ersten FC Saarbrücken, die waren auch mal im Pokalfinale. Das war noch gegen Frankfurt im Olympiastadion in Berlin.
Ach so, als das noch in Berlin die Pokalfinale ausgetragen wurde.
Genau, das war dann noch in Berlin, dann mit dem Damenfinale und dem Herrenfinale dann im Anschluss. Da bin ich dann auch hingefahren und habe mir das angeschaut.
Gut, aber sag mal, jetzt muss es doch für jemanden, der Fan vom 1. FC Saarbrücken ist oder auch ist, ist es nicht komisch, dass dann ausgerechnet Elversberg in der 2. Liga ist? Denn die sind ja um die Ecke hier. Ich weiß jetzt nicht, bist du neidisch oder wundert man sich, wie kommt das? Also für mich klingt es halt immer komisch, dass ich nach Elversberg fahre und den meisten Berlinern geht es auch so, weil es sich ein bisschen nach Fußballprovinz anhört. Ich hoffe, mir ist keiner böse, wenn ich das so sage.
Ich sage jetzt mal zu Elversberg, das ist halt ein Dorfverein. Mhm. Ich sage jetzt mal vergleichbar mit Hoffenheim vielleicht in der ersten Liga. Man muss sagen, Elversberg hat halt auch einen finanzkräftigen Sponsor mit der Holzergruppe, mit der Ursafa, mit dem Pharmakonzern. Mhm. Und man muss sagen, die haben das halt in den letzten Jahren auch fußballerisch sehr, sehr gut gemacht in der Vereinsführung und haben ja dann auch den Durchmarsch geschafft, quasi von der Regionalliga jetzt in die zweite Liga. Ich sag mal so, in Saarbrücken wäre man natürlich auch gerne in der zweiten Liga, aber man ist jetzt auch nicht wirklich neidisch, weil ich sag mal, die Tradition und die ganze Fanbase, das ist halt alles beim ersten FC Saarbrücken und sag mal, Elversberg hat halt ja kaum Fans und kaum Tradition. Von daher ist da jetzt der Neidfaktor nicht so hoch.
Na gut, ich darf ja jetzt nicht als Hartaner meckern, dass irgendjemand mit Investor irgendwie ein Stück vorkommt. Wir hatten Investor und steigen ab. Also musst du auch erstmal hinkriegen. Deshalb will ich da über Elversberg nicht lästern. Saarbrücken ist Gründungsmitglied in der Bundesliga. Wenn ich mich nicht ganz verguckt habe, dann war die letzte Bundesliga-Zugehörigkeit aber 1992, 1993. Also wirklich als Gründungsmitglied natürlich ein Traditionsverein. Sie sind jetzt, glaube ich, in der dritten Liga im Mittelfeld irgendwo, oder? Sie waren nicht oben.
Man hat noch gehofft, dass man oben angreifen kann, vielleicht die Relegation schafft, aber das hat man jetzt verspielt in der Saison, weil einfach zu viele Unentschieden dabei waren. Man war jetzt in den letzten Jahren, also man hat sich gut etabliert in der dritten Liga und man war jetzt eigentlich auch drauf und dran, mal vielleicht auch den Aufstieg zu schaffen oder die Relegation. Das ist halt jetzt leider nicht gelungen.
Ich hatte vorhin schon angedeutet, dass das Saarland generell für mich immer so ein bisschen so ein weißer Punkt ist. Und das gilt so ein bisschen für den Fußball auch, weil dadurch, dass ja eigentlich kaum noch saarländische Fußballvereine meiner ersten Liga waren oder lange nicht mehr, geht das so ein bisschen unter. Ich weiß, du hast noch nachgeguckt, du hast wahnsinnig noch viel Kontext gefunden, Fußball Saarland, teilweise noch mit Beziehung zu Hertha oder Hertha-Spielern. Du kannst ja gleich mal was erzählen, was du gefunden hast. Ich will eine Sache noch nachreichen. Borussia Neunkirchen war meiner ersten Liga. 64, 65 und 67 haben sie gespielt und der FC Homburg, das war dann bis 98, 90 und dann wurde es ziemlich dunkel. Was hast denn du noch alles so gefunden zum Fußball?
Gut, ich habe der FC Homburg, der ist halt jetzt in der Regionalliga. Die haben ja auch auf sich aufmerksam gemacht jetzt in der Pokalrunde. Die haben ja sind ja bis ins Achtelfinale gekommen. Ansonsten Borussia Neunkirchen, die sind in der Versenkung verschwunden, die sind jetzt in der sechsten Liga. Und ansonsten habe ich halt noch ein paar Bezüge vom ersten FC Saarbrücken halt zur Hertha. Mhm. Michael Preetz hat zum Beispiel in Saarbrücken gespielt, Anfang der 90er Jahre. Oder Falco Götz war auch aktiv in Saarbrücken als Spieler und später auch als Trainer.
Beides sogar. Wobei, ich glaube, kann es sein, dass er nicht lange in Saarbrücken geblieben ist? Aber ich glaube, er hatte nicht viele erfolgreiche Trainerstationen. Ich glaube, Hertha
war nur ein Jahr maximal ein Jahr dann als Trainer.
Klingt nicht nach einer Erfolgsgeschichte, ja. Vorsichtig gesagt. Ich hätte noch ein, zwei, drei Sachen zu Fußball und Saarland. Und zwar hatte ich bei X, ehemals Twitter, ja mal gefragt, wer noch so Content zu Hertha und dem Saarland hat. Und vielen Dank an den Volker Fahrenkrog. Ich lese einfach dem seine Notiz mal so vor, wie er sie geschrieben hat. Saison 88-89, Juni 89, 1-2 Niederlage im Uli gegen Saarbrücken. Am 11.06. dann 2-0 Sieg im Poststadion gegen Homburg und Klassenerhalt gesichert. Eines der dramatischsten Spiele, die ich erlebt habe. Die Entscheidung fiel erst in der 89. Minute durch Theo Gries. Ist natürlich schon ein bisschen länger her. Wer jetzt 20 ist oder ähnlich in dem Alter, der wird sich daran nicht mehr erinnern können, wie auch. Witzigerweise der Danny Raven 81 hatte ähnlich geschrieben, 1989 Heimspiel im Poststadion am 37. Spieltag 2-0 gegen FC Homburg gewonnen und den Klassenerhalt geschafft. Da ging es übrigens damals um die zweite Liga. Dann, was mir noch eingefallen ist, ich habe es nicht aufgeschrieben, aber berührt mich bis heute noch Gregor Quasten, der war Torwart bei Hertha BSC von 1980 bis 1985. Der hatte damals auch hier bei Homburg gespielt, bevor er nach Berlin wechselte. Und Thomas Remark, hattest du den eben schon erwähnt oder hatten wir das in der Folge gemacht oder hatten wir das im Vorgespräch? Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Thomas Remark hatten wir in der Folge noch nicht drüber gesprochen, ne? Nee, dann erwähne ich ihn jetzt. Ich war mir nicht mehr sicher, siehst du. Wurde in Völklingen geboren, also quasi hier um die Ecke, und spielte in seiner Jugend für den SV Röchling. Völklingen hat für Hertha über 70 Buden gemacht, geiler Stürmer in meiner Jugend. Gehört auch noch mit zu den Top-Torschützen bei Hertha BSC. Du hattest noch ein, zwei Sachen, die wolltest du noch nachreichen, ne? Oder die hat man noch nicht genannt?
Ja, ich hatte noch zum Thema Fußball im Saarland, dass das Saarland ja eine Zeit lang auch unabhängig war mit dem Saargebiet und dass es da eine eigene Nationalmannschaft gab von 1950 bis 56. Insgesamt gab es da 19 Länderspiele. Mhm. Das wollte ich noch nachreichen.
Das ist extrem geil. Ja, das Saarland hatte auch das einzige Bundesland, was mal sozusagen selbstständig bei den Olympischen Spielen angetreten ist. Daher auch das mit den Nationalmannschaften. Die sind genau. Wirklich als eigenes Land. Eigentlich ein Kuriosum in der Sportgeschichte, mehr oder weniger. Wir hatten ein Thema noch nicht so richtig angesprochen. Aber du hattest mir ja nochmal einen Wink gegeben. Und zwar, ja, andere Exil-Hartaner finden hier. Ist nicht einfach. Und es gibt kaum Quellen.
Genau, also ich fühle mich da quasi fast allein auf dem Posten. Also ich bin da sehr einsam als Hartaner. Mhm. Und es ist wirklich schwierig, da andere Hertaner zu finden, mit denen man sich über den Verein austauschen kann und mit denen man mal zusammen ein Spiel schauen kann. Weil ich habe halt auch keine Übersicht, gibt es Fanclubs, wo sind Fanclubs? Wäre schön, wenn es da halt irgendwie eine Kartei gäbe oder wo die Fanclubs halt einfach aufgelistet sind, wo man mal nachschauen könnte, wo man sich orientieren kann.
Ja, das ist leider ein kleines zusätzliches Dilemma geworden. Auf der Homepage von Hertha BSC gibt's grundsätzlich die OFCs, aber du hast, ich meine, das Ideale wäre ja eigentlich, du hättest irgendwo eine Landkarte, Google Maps, und da sind sozusagen je nach Ort mehr oder weniger einfach nur die OFCs drin in der Nähe. Dann kann man ja gucken nach dem Ort und man mit Ansprechpartner und sowas gibt es leider nicht, das fehlt. Ich würde mir auch sowas wünschen, aber das gibt's leider nicht.
Ja, sowas wie Exil-Hertaner im Saarland, irgendwie ein Fanclub oder so, oder Hertha-Freunde Saarland oder sowas in der Art.
Ich, also ich würde es anlegen, wenn mich Leute darauf ansprechen und sagen, dann mach doch eine Karte. Gerne, kann ich gerne machen. Ich habe ja heute schon eine Gästekarte der ganzen Exil-Hertaner auf Google Maps. Ich kann auch gerne eine zweite anlegen oder die ergänzen mit den Fanclubs. Einzige Bedingung wäre halt, man bräuchte einen Ansprechpartner dann. Also man braucht eine Kontaktadresse, eine Mailadresse oder eine Webadresse oder irgendwie was. Ich würde das gerne machen. Wer das sich wünscht, kann mich da gerne drauf ansprechen, kann eine Mail schreiben an info@exilatana-podcast.de. Dann lege ich sowas an. Und sollte es noch andere geben, die im Saarland sind, einfach auch bei mir melden. Ich stelle gerne den Kontakt her, falls es dir recht ist.
Ja, also ich habe eine Person, über Facebook kennengelernt, die auch im Saarland lebt. Eine Frau, die auch Hertha-Fan ist oder Sympathisantin. Aber ich habe die noch nicht persönlich kennengelernt.
Hm. Vielleicht klappt es ja noch.
Die geht auch gern zum 1. FC Saarbrücken, aber selbst da haben wir uns noch nicht getroffen.
Hm. Aber das, es ist schön, dass du das nochmal ansprichst mit dem, ach, das ist ja witzig mit der Saarbrücker, weil das ist echt ein Manko und da stört mich auch immer, dass Hertha ja sagt, naja, um andere zu finden oder um Karten zu holen, dann macht das über die OFCs. Aber wie denn, wenn du gar keine Möglichkeit hast, andere OFCs in deiner Nähe zu finden oder gar keine Kontaktmöglichkeiten kennst? Also wie soll man es dann machen? Also wie soll das funktionieren? Da finde ich, da merkt man manchmal auch, dass es immer noch nicht so ist, dass an zu vielen Punkten immer noch bei Hertha BSC im Verein auch so dieses Hineindenken oder diesen Exil-Hartaner-Hintergrundgedanken noch nicht so verbreitet ist, wie es vielleicht sein sollte. Aber naja. Gut. Ich glaube, von den Notizen rund zu Hertha und Saarbrücken, also ich habe jetzt alles genannt, was ich mir so notiert hatte und nennen wollte. Du bist, glaube ich, auch durch, ne?
Ja, passt soweit.
Okay. Wir werden, das kann ich vielleicht nochmal sagen, ich werde morgen nochmal einen zweiten Teil von dieser Folge aufnehmen. Wahrscheinlich mit dem Robert in Bonn, so ist es jedenfalls geplant. Also Stand heute wird diese Folge noch ein bisschen länger sein und mit dem Robert noch weitergehen. Da sprechen wir dann über das Spiel selbst. Das macht jetzt heute keinen Sinn, weil wenn wir jetzt raten, wie das Spiel ausgeht, das ist spätestens morgen schon nicht mehr up to date. Das können wir vergessen.
Also klar, man kann jetzt was zur Ausgangslage, kann man was sagen. Sag mal, Hertha hat ja den Klassenhalt sicher und da wird wahrscheinlich auch nichts mehr nach oben gehen. in Richtung Aufstieg oder so. Und für Elversberg ist der Klassenerhalt fast sicher. Die brauchen rechnerisch einen Punkt, damit sie den Klassenerhalt sicher haben. Wahrscheinlich haben sie den jetzt auch schon sicher.
Wobei ich glaube noch, also im Moment ist für mich noch interessanter, wie geht es einfach weiter bei Hertha BSC, ne? Also in die nächste Saison. Wir hatten in den letzten Folgen schon wiederholt über den Trainer gesprochen und mich interessiert deine Meinung, weil es ist ja immer noch nicht klar, ob er bleibt oder ob er geht, ob man mit ihm verlängert oder nicht. Und wünschst du dir, dass er bleibt? Und wenn ja, warum oder warum nicht? Hast doch bestimmt eine Meinung zu Dardai.
Also ich wünsche mir, dass er bleibt, weil ich sehe auch keine Alternative, wo ich jetzt sage, ist jetzt auf jeden Fall besser, wenn wir jetzt den oder den holen, dann wird es besser, dann geht's aufwärts. Dardai ist ein härter Urgestein und war sich nie zu schade, da die Drecksarbeit zu machen für den Verein, als es dem Verein richtig schlecht ging. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass wir jetzt über gar keinen Erfolg haben. Ich sehe da schon eine Entwicklung. Er hat die jungen Spieler entwickelt. Ist ja auch, kommt ja auch aus der Jugendarbeit. Und ich sehe das halt auch als Berliner Weg, jetzt einfach die jungen Spieler zu entwickeln. Hertha hat ja auch eine gute Jugendakademie. Das ist ja auch bundesweit bekannt. Und da hätte ich mir gewünscht, dass das auch schon früher der Fall ist, dass da mehr auf die Jugend gesetzt wird. Jetzt muss man es halt tun aus finanziellen Gründen. Und ich finde das gut, dass die Jungen Einsatzzeiten bekommen. Und man sieht eine Entwicklung zum Beispiel beim Winkler oder bei Maser, ist es die Frage halt, wie man die, ob man die halten kann, wie lange die noch im Verein bleiben. Klar, irgendwann gibt es dann finanzielle Zwänge, dann muss man halt die Talente gehen lassen.
Aber wir hatten das im Vorgespräch auch schon, wahrscheinlich hängt an diesen Verpflichtungen nachher dieses nächstes Jahr wieder Aufstieg haben oder nicht. Man wünscht sich das ja, Hertha kommuniziert das. Aber ich weiß halt nicht, wie realistisch das ist. Das hängt wahrscheinlich dann, so wie du das ja auch schon andeutest, mit auch an der Verlängerung dieser Spieler, ne?
Ja, ich weiß jetzt auch nicht mit dem Investor 777. Mhm. Da hört man ja auch immer mal wieder kritische Berichte, dass die gar nicht so viel Geld haben, dass die auch immer mal wieder Schwierigkeiten haben. Da ist wirklich dann auch die Frage, inwieweit das dann funktioniert oder halt auch mit der Lizenz, kriegt man da noch irgendwelche Auflagen oder funktioniert das so, inwieweit ist man da noch auf Gelder angewiesen, auf Ablösen?
Na, zuletzt haben sie wohl immer pünktlich gezahlt, dass es ging. Also ich gebe ja zu, dass ich bei Dardai manchmal auch, um nochmal auf Dardai zurückzukommen, ein bisschen hin und her gerissen bin. Ich sehe natürlich so ein Spiel, wir hatten Pokalspiele jetzt von Saarbrücken erwähnt, Hertha hatte ja auch welche, die mal fantastisch waren und mal einen Grottenkick. Also dieses Spiel gegen Hamburg war für mich das unterhaltsamste Pokalspiel von Hertha der ganzen Saison, das unterhaltsamste Spiel der ganzen Saison. Das war spannend bis zum, das kann man sich ja nicht ausdenken, mithin bis zum Elfmeterschießen. Wo man echt noch dachte, Mensch, vielleicht kommen die echt noch weiter, vielleicht kommen sie ja noch gegen Saarbrücken, das wäre es doch für dich gewesen.
Das wäre es für mich gewesen, ja. Ich habe so drauf gehofft, aber ja, leider ist es nicht eingetreten. Ja,
jetzt hat leider dann Kaiserslautern in dem Spiel Hertha dann rausgekickt und noch Elversberg.
Also, Saarbrücken.
Saarbrücken, Entschuldigung.
Leider.
Schade. Ja. Naja gut, aber das war ja gegen Kaiserslautern auch so ein Spiel, wo ich dann auch gedacht habe, da hat sich mal ein Trainer vercoacht. Das habe ich natürlich auch mitbekommen. Also diese Dreierkette dahinter, was das sollte, diese ganzen Umstellungen, wo ich dann schon manchmal denke, wie kommt so ein Trainerteam da drauf?
Ja, diese Umstellung habe ich auch nicht verstanden. Und was mir auch natürlich auffällt, ist, dass die in dieser Saison auch immer sehr, dass Hertha sehr anfällig ist für die Gegentore. Klar, wäre da in der ein oder anderen Spiel, wäre da mit Sicherheit auch ein paar Punkte mehr drin gewesen, wenn man halt nicht so viele Gegentore kassiert hätte. Mhm. Offensiv sieht es ja schon sehr gut aus, muss ich sagen. Wenn man da die Defensive noch etwas stabilisiert, denke ich, dann ist man auf einem guten Weg.
Ich werde dir mal meinen Wunsch für die neue Saison erzählen. Mein Wunsch wäre tatsächlich, dass Dardai bleibt, auch wenn es viele kritische Stimmen gibt, auch oftmals berechtkritische Stimmen, die sagen, es gibt immer noch zu viele Spiele, wo Hertha zu einfach kippt, wo auch mal die taktische Aufstellung nicht so richtig passt, wo man sich schon fragt, warum macht ein Trainerteam das so? Aber ich wünsche mir, dass mit Dardai, mit einem vielleicht modifizierten Trainerteam, was vielleicht da so ein bisschen korrigiert oder nachjustiert, was in letzter Zeit nicht so geklappt hat, dass die erfolgreich agieren können, auch in der nächsten Saison, dass im Wesentlichen die Leistungsträger bei Hertha BSC bleiben, dass vor allem jeder Leihspieler, den Hertha nicht haben will, gut verkauft werden kann. Das ist nämlich die beste Voraussetzung dafür, dass Spieler bleiben können und dass man da, wo es bei Hertha nicht läuft, da, wo die Verstärkung fehlen, die Sechserposition, glaube ich, vielleicht auch nochmal eine Umstellung in der Abwehr, dass man da nochmal gezielt, da reichen 4 Spieler und schon hast du ein ganz anderes Team. Und wenn das funktioniert, wenn du den Leistungsträger hältst, wenn du das Trainerteam nachjustierst, ich meine nicht den Chefcoach, und dich punktuell richtig verstärkst, mit den richtigen Leuten, wenn das sitzt, dann kann ich mir vorstellen, dass Hertha nächstes Jahr aufsteigt. Aber einfach wird es nicht. Das sind ganz schöne einige Wenns und Aber, ich weiß. Ich überlege gerade, ich habe so von dem, was ich mir notiert habe, eigentlich das Wesentliche durch. Ich überlege, ob wir am Ende des ersten Teils sind.
Ja, dann können wir Schluss machen, würde ich auch so sagen.
Dann können wir Schluss machen, wunderbar. Dann bedanke ich mich bei dir. Das war dann der erste Teil. Danke, dass ich dich besuchen durfte. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass du dich so wahnsinnig vorbereitet hast drauf. Das finde ich sehr nett. Und toll, dich besucht zu haben.
Ich habe gerne teilgenommen.
Ja. Ahohe.
Ahohe.
Exil Hertana Podcast.
Weißt du was? Wir fangen die Folge einfach an mit einem Danke. Mit einem Danke an dich, dass du dabei bist und mir hilfst, heute diese Folge abzuschließen. Denn ohne dich wird's gar nicht gehen, weil wir könnten sonst nicht über das Spiel reden, was jetzt schon passiert ist, über das ich mich gestern noch mit dem Nico unterhalten habe. Also danke dafür, dass du wieder mitmachst.
Ja, sehr gerne. Bringt mich immer wieder gern. Freue mich, hier wieder da zu sein. Ich überlege gerade bei deiner Einleitung, ist es nicht besser, dieses Spiel der Vergessenheit anheimfallen zu lassen? Aber nein, wir arbeiten auf. Wir stellen uns der Tragödie oder dem Auftritt heute.
Ja, wobei, da kann ich bei der Gelegenheit, und das möchte ich auch nochmal sagen, nicht damit du es nur hörst, sondern natürlich auch alle, die diese Folge hören. Ich bin heute natürlich abgehetzt. Also ich bin ganz schlecht vorbereitet für diese Folge, weil für mich jetzt die Wahl gewesen wäre, entweder wir nehmen gar nicht auf, oder wenn, dann jetzt schnell. Ich bin jetzt, glaube ich, seit einer Stunde aus Saarbrücken erst wieder zurück, beziehungsweise aus dem Saarland, beziehungsweise aus Elversberg. Und ich konnte natürlich nicht so viel zu dem Spiel aufschreiben wie sonst. Und was noch schlimmer ist, ich werde dir gleich noch ein bisschen was zu dem Stadion erzählen. Ich habe kaum was vom Spiel gesehen, weil ich die ganzen Schwenkfahren vor mir hatte. Ich habe nachher mal den Ort gewechselt, aber du kannst sagen, ich habe eigentlich von einem Drittel des Spielfeldes penetrant nichts gesehen.
Und du Glücklicher.
Wenn es jetzt also um Laufwege oder Taktik geht, dann kann ich dir nur sagen, da achte ich sowieso schon nicht so drauf. Aber ich hätte es auch gar nicht erkennen können. Also so gesehen.
Keine Sorge, ich werde hier keine Taktik-Brett-Analyse machen. Dafür gibt es bessere Leute. Ich gehe dann eher auf Stimmung und Gesamteindruck. Das sind meine Stärken.
Ja, wobei zur Stimmung kann ich dir auch noch was sagen, weil die habe ich ja mitbekommen. Ja. Ich würde aber gerne anfangen, ja, auch nochmal, und würde gerne den Gruß August spielen und ein bisschen über Saarbrücken reden. Denn das, was ich jetzt vielleicht über das Spiel nicht gesehen habe, das war ja auch für mich die erste Fahrt überhaupt mal fußballerisch ins Saarland. Hatte ich noch nie gehabt. Insofern großer Dank nochmal an den Nico in Saarbrücken, dass wir gestern die Folge aufgenommen haben. Ich habe es noch nicht reingehört, ich habe es noch nicht nachbearbeitet, das muss ich noch machen. Das werde ich dann die Nacht über tun, ich freue mich schon drauf. Aber danke, dass ich ihn da besuchen durfte und dass es jetzt endlich mal ein Exil-Hertaner war, der im Saarland lebt. Und da waren noch ganz viele andere, die auch im Saarland lebten. Also ihr seid nicht allein, findet euch, zusammen macht es viel mehr Spaß. Und dann wollte ich dir unbedingt noch von Hilde und Heinz erzählen. Weißt du, wer das ist?
Nee, aber ich bin gespannt. Ich glaube, du wirst es mir gleich erzählen. Leg los.
Also zunächst haben wir gedacht, weil das ist nämlich ein Restaurant, dass das irgendwas mit der Familie Becker zu tun haben würde. Diese saarländische Familie, ich glaube, die hießen ja Hilde und Heinz. Und bedankenswerterweise haben wir da echt einen guten Tipp bekommen. Da gab es unheimlich deftiges Essen. Und ich kenne ja wirklich, ich kann wenig über das Saarland sagen, aber was ich weiß, die essen sehr gerne kalorienreich, weil leichte Kost war das echt nicht. Lyoner Wurst spielt eine ganz große Rolle, kriegst du sehr viel in allem überall drin. Und jetzt kommt's, ich habe es aufgeschrieben, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Dibbelabbes. Hättest du es gewusst, was es ist?
Nee. Leg los, was ist Dibbelabbes?
Du konntest da Tapas bekommen. Da hieß es denn so, von 1 bis 4 Tapas kriegst du. 1 als Vorspeise für den leichten Hunger. 2 vielleicht auch noch und alles Rest ist schon Hauptspeise. Und dieses Dibbelabbes, das ist im Prinzip Kartoffeln, Speck und Apfelmus. Das war in so einer Art Auflaufform. Das war nicht groß, aber du kannst mir glauben, nach dieser Vorspeise war ich fast satt. Das war irre.
Also es gibt hier im Rheinland, was das heißt, Döppekoche.
Das klingt ähnlich.
Das klingt ähnlich. Da muss ich gerade denken, das ist auch so ein geriebene Kartoffel in Auflauf mit Speck, meistens noch mit Mett drin und gebacken im Ofen, auch mit Apfelmus gereicht, wie ja fast alles im Rheinland mit Apfelmus gereicht wird. Sehr lecker, mache ich sogar selber ab und zu. Ist toll.
Das war auch lecker, aber glaub mir, ich habe jetzt, glaube ich, den Kalorienbedarf bis einschließlich Donnerstag gedeckt, allein durch das Essen gestern.
Das glaube ich.
Und hatte dann noch die eigentliche Hauptspeise und das war dann auch Lyoner Wurst mit Bratkartoffeln. Also sehr deftig, aber wirklich schön. Und das war auch ein ganz schöner Teil von Saarbrücken dort. Du hattest da teilweise einen Neubau um den Bahnhof, das war nicht ganz so schön, eben sehr zubetoniert, überall sehr auf Autos ausgerichtet, aber teilweise auch dann sehr idyllisch und eine sehr schöne Gegend, wo du gut weggehen konntest und echt eine schöne Zeit gehabt. Und das war einmal mehr so, gehst du zu Hertha, das Schönste ist meistens das Drumherum, die Leute, die du triffst und die Stadt und die Orte, die du siehst, und so war es in Elversberg oder in Saarbrücken auch. Und ja, wahrscheinlich in Elversberg auch, weil das Spiel selbst, naja, ist eine andere Sache. Sorry, ich habe gerade jetzt mein Solo. Dafür, dass ich erschöpft bin, erzähle ich ganz schön viel. Aber ich will dir noch eine Sache nachreichen. Diese Infrastruktur in Elversberg, was habe ich hier so schön geschrieben, ist den Ansprüchen der Liga kaum gewachsen. Das ist, und das ist, sage ich jetzt nicht despektierlich, echt noch ein Dorf. Du hast da so eine, ja, hast da halt Häuser, du hast dieses Stadion, aber du hast eigentlich weder genug Parkplätze dafür, noch eine Infrastruktur, dich wirklich da gut hinzubringen. Der Gästeparkplatz, der ist tatsächlich ein Baumarkt gewesen, der einige Dörfer weiter ist. Also was machen die? Du fährst zu diesem Gästeparkplatz auf dem Baumarkt, weil der ist ja sonntags zu. Da stellst du dann dein Auto ab. Dann hast du einen Shuttlebus und der fährt dich dann zum Stadion, was ja an sich okay ist. Aber dann kommst du am Stadion an und denkst, naja, wartest du noch ein bisschen, vielleicht holst du dir was zu trinken, da gibt's nix. Da ist ein paar hundert Meter weiter eine Tankstelle, da kannst du dir was holen. Und was ich sehr lustig fand, also da gab's nichts zu essen, da gab's nichts zu trinken davor, aber es gab Blumen.
Schön, mal was anderes.
Gut, Muttertag ist nicht mehr so lange hin, aber ich fand, es war einfach nicht der Moment dafür.
Und das kann sein, ja.
Du hast denn in dem Stadion selbst, also typischerweise hast du ja bei den meisten, wenn es nicht so, ich sag mal, so rund gebaut ist, wie das Olympiastadion, ja meistens 4 Seiten und dann 4 Tribünen. Und du hattest von diesen 4 standen noch 3. Einmal die Gegen- oder Haupttribüne sozusagen, dann hattest du den Fanblock der Elversberg oder diese Fantribüne und noch einen Gegenblock, der, also wo extrem viel Erhataner waren, mit so einem kleinen angrenzenden Teil auch noch für Elversberger. Und der dritte Teil war komplett abgerissen, wird wahrscheinlich neu gebaut. Also du hast schon so eine halbe Baustelle da gehabt. Es ist halt klein und du merkst halt, die große Fußballwelt ist nicht in Elversberg. Ich glaube, die geben sich auch Mühe. Das soll jetzt nicht so arrogant klingen, aber es fühlt sich schon komisch an. Das ist schon echt ein großer Schritt von erster Liga nach Elversberg.
Wenn man sieht jetzt, wie Osnabrück noch nicht mal ein Stadion hinkriegt, das man betreten darf, mal schauen. Aber die verlassen die Liga ja höchstwahrscheinlich nach unten, dann kommt der FC wahrscheinlich von oben runter. Dann haben wir noch mehr Fußball-Noblesse in der zweiten Liga, dann wird es noch spannender und lustiger.
Ich kann
und
nicht,
eine kurze Auswärtsfahrt.
Ja, apropos Stadionbau, bei Saarbrücken war immer wieder das Thema fehlende Drainage im neuen Stadion. Also das hatten wir auch ständig, weil die hatten ja, es hat immer alles unter Wasser gestanden bei den Pokalspielen. Aber war lohnenswert. Also ich freue mich, dass ich da war, trotz des Spiels einmal mehr. Aber Schuld daran, dass es so toll war, das lag halt daran, dass man einfach tolle Leute getroffen hat. Ganz liebe Grüße an die Laura, die mich angesprochen hat. Ich habe sie, wie viele, die mich ansprechen, erstmal groß angeguckt, weil ich nicht immer alle gleich zuordnen kann. Du hast ja oftmals Leute, die du bei X oder Twitter kennst oder so, und dann erkennst du ihn natürlich nicht sofort, oder wenn du das Profil siehst, dann weißt du, ach, wer ist das? Und so ging mir das auch bei ihr. Aber erstens, vielen Dank für die netten Worte über den Exil-Hartaner, für das Lob. Also das ging runter wie Öl. Ich habe mich echt super gefreut, dass ich sie auch mal getroffen habe. Und die lebt da in Rheinland-Pfalz. Und naja, also die weiß, wie es ist als Exil-Hartaner. Und ganz nebenbei vor Ort, Swiss-Hartaner, habe ich netterweise noch einen Aufkleber bekommen. Das fand ich sehr geil. Und die OFC Bluebears, die sind auch mehr unten Richtung Bodensee, Schwarzwald, auch mit einer Riesenfahne da, fand ich sehr schön. Also sagen wir, wie es ist, Exil-Hartaner sind geil.
Aber sowas von, alle, also was halt auch am Fernseher sogar Spaß macht, was ich auch in wenigen Live-Spielen dieses Jahr mitgekriegt habe, es ist schon eine geile Stimmung im Verein irgendwie, trotz der durchwachsenen Saison, ist das einfach, macht das irre Spaß, man sieht das ja auch an den Zuschauerzahlen, an den Merchandising, an den Sondertrikots, um die sich die Leute reißen, ja, es ist einfach im Moment, fühlt sich's trotz aller bleierner Zweitliga-Realität irgendwie geil an und macht Spaß. Ja, und das konnte man heute wieder spüren. Tolle Stimmung im Block. Gut, Elversberg ist jetzt nicht das enthusiastischste Publikum, hat man gemerkt. Also eine Hertha Soundteppich, 90 Minuten lang, schöne Bilder, tolle Choreo, sah am Fernseher super aus.
Ja, kam es auch akustisch so rüber?
Ja, also für mich sehr deutlich. Also in dem, ich weiß nicht, wie da die Tonkanäle in den einzelnen Sachen sind. Also ich hab's sehr gut gehört und war toll, hat Spaß gemacht.
Also ich fand's auch die ganze Zeit wirklich laut. Also die Stimmung war eigentlich viel, viel besser und viel, viel fantastischer als das, was die 11 Leute da auf dem Rasen boten, was, und jetzt kommen wir vielleicht auch langsam mal zum Spiel. Ja,
muss das sein.
Ja, ich hatte mir irgendwie ein bisschen mehr vorgestellt, denn eigentlich hieß es doch mal, wir wollen noch mal 3 Siege zum Schluss haben einer Saison. Das hatten wir noch nicht. Also man, auch wenn jetzt der Aufstieg nicht mehr möglich war, es waren ja noch Sachen, die konnte man noch so ein bisschen greifen. Zumindest der kommunizierte Ehrgeiz mit den 3 Siegen hintereinander. Dann los, jetzt können sich Spieler noch mal für die nächste Saison empfehlen. Das hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Und jedes Mal fehlen mir eigentlich Spieler, die dann nachher aufgefallen sind. Positiv, das war heute meines Erachtens auch wieder so. Und auch Tabakovic, dem gönnt man ja, dass er sozusagen Torschützenkönig in der zweiten Liga wird. Alles, also Ziele waren da, aber erreicht haben sie gefühlt irgendwie davon heute gar nichts.
Heute war irgendwie Minus in allen Kategorien, da hast du recht. Ich finde die Kommunikation ja gut, ja, und auch glaubhaft ein Stück weit. Mit einem guten Gefühl reinzugehen. Ich glaube, das hatte ich ja auch nochmal, glaube ich, beim letzten Podcast, ja noch gar nicht so lange her, ist auch gesagt, dass es jetzt nicht ganz unwichtig ist, wie du jetzt aus der Saison gehst. Und Paul weist darauf in den Pressekonferenzen ja auch hin, wenn du jetzt mit einer Siegesserie oder mit mehreren guten Ergebnissen am Stück aus der Saison gehst, Fünfter, Sechster wirst vielleicht, aber dich nochmal zeigst, gefestigt zeigst, dann kommst du gut über den Sommer, kommen vielleicht noch 1, 2, 3 Leute dazu und dann reden wir nochmal. Da gehst du vielleicht mit einem anderen Selbstverständnis rein. Das ist im Moment, war schon, Hannover fand ich schon, da war ich geschockter als heute tatsächlich. Heute haben wenigstens ein paar Aspekte, haben mir ein bisschen besser gefallen. Also gegen Hannover war ich schon sehr enttäuscht. Gerade vor 60.000 Zuschauern zu Hause war ich wirklich maßlos enttäuscht von der Art und Weise, wie die Mannschaft aufgetreten ist. Heute ist es auch jetzt, heute hatte ich wahrscheinlich schon gar nicht mehr so viel erwartet. Ja, ein bisschen schwierig. 2 Spiele sind noch. Nochmal ein Highlight gegen Kaiserslautern und dann gegen Osnabrück. Es ist schon wichtig, hier noch ordentlich aus der Saison zu kommen. Also ansonsten weiß ich nicht, könnte es ein verdammt langer Sommer werden, emotional.
Sind wir uns denn einig, dass zumindest die Ausrede, also sollte jemand darauf kommen, naja, an den Verletzten liegt es vielleicht, dass das eigentlich nicht gelten sollte. Ich sehe jetzt mit Ausnahme von Karbovnik keinen Spieler, der jetzt wirklich zur Stammelf gehört oder Leistungsträger war. Preveljak ist jetzt kein Stammspieler geworden, Christensen ist es auch nicht. Barkok tut mir sehr leid, dass der einen Ausgang durch eine, ja, irgendwo nun willkürlich oder was auch immer der Grund war, da zusammengeschlagen wurde. Sportlich fand ich es schwierig, was er bot, aber sowas gönnt man natürlich niemanden, also weder einem Fußballspieler noch sonst jemand. Hat er Pech, ich hoffe, dass er sich bald wieder erholt und dass es ihm dann gut geht und er auch wieder richtig genesen ist. Also ich weiß nicht, ob er es hört, aber gegrüßt sei er auf jeden Fall. Aber es war nicht die schlimmste Aufstellung, die man wählen kann. Eine Umstellung hatte er, Kempf hatte Knieprobleme, für ihn kam Mauta und Dardai. Ja, jetzt kann man sich wieder streiten, warum spielt Buchalakis, aber es lag ja jetzt nämlich an ihm, oder? Weiß nicht.
Das ist es ja, dieses, woran liegt's jetzt, ne? Fragen wir uns ja alle. Und es gibt nur wenige Spieler, die konstant gut performt haben, die Saison. Ansonsten hatten wir immer mal wieder Wechseln, das macht's ja auch schwierig. Leute mit Licht und Schatten, ja. Und wir haben einige dabei, von denen man sich insgesamt sicherlich mehr versprochen hat. Ich denke, Buchalakis kann man wirklich als eine ganz, ganz große Enttäuschung der Saison verbuchen. So ich mache es zumindest. Hussi ihn auch für sehr viel Geld gekommen und spielt faktisch keine Rolle. Ich sehe es wie du. Also heute hat eine Mannschaft gespielt, von der man eigentlich das erwarten können müsste nach diesem langen Saisonverlauf, was Pal ja angekündigt hat oder was Pal entwickeln wollte diese Saison. Eine Mannschaft, in der eine Achse sichtbar wird, die uns die berechtigte Hoffnung gibt, nächstes Jahr um den Aufstieg zu spielen. Das war ja eine Kommunikation, die jetzt schon relativ lange läuft, die aus meiner Sicht auch glaubwürdig ist und die ich aber auch enttäuscht sehe. Weil Buchalakis ist immer noch ein Riesenfragenzeichen, Riesenfehler, Hussein immer noch kein Faktor. Clemens schlägt sich super für sein Alter, aber ist die Frage, ist er die Lösung im defensiven Mittelfeld? Marton, die Verteidigung heute fand ich. Leistner wirkt auf mich heute unglaublich behäbig und langsam. Und da dachte ich auch, ist das die Achse? Dardai, also Marton, der Spieler, der Fragezeichen aufwirft. Masa mit Ansätzen, da kann man drauf aufbauen. Rese, Tabakovic, weiterhin starke Spieler, klar. Palko rechts mit Licht und Schatten. Marton rechts kam ja dann auch noch. Also es ist doch nicht, wo ich jetzt sage, Mensch, da nehmen wir Fahrt auf, jetzt vielleicht noch ein, zwei Puzzleteile und dann können wir wirklich sagen, wir können in einer noch stärkeren zweiten Liga nächstes Jahr angreifen. Da jetzt, fehlt mir im Moment der Glaube.
Jetzt haben ja viele Dardai immer vorgeworfen, warum bringst du einen Barkok? Jetzt hat er einen Clemens gebracht. Ein Masa ist weit viel gefordert worden. Über einen Rese und Tabakovic braucht man ja, glaube ich, sich nicht unterhalten. Zu Deo sehe ich im Moment keine Alternative, wenn da Karbovnik nicht da ist. Er ist wahrscheinlich nicht seine Position, aber ich sehe jetzt auch nicht unbedingt jemanden, der unbedingt besser da ist. Ich weiß nicht, ich hatte an dem Tag mehr den Eindruck, das ist so, nicht ideenlos, aber so uninspiriert. Uninspiriert ist vielleicht ein schönes Wort für die Art und Weise, wie Hertha da auftrat. Dann wurde mal teilweise ein bisschen mit Vorcheckung, mit früh angreifen gespielt, aber auch nicht so konsequent, hat auch nicht Elversberg wirklich unter Druck gesetzt, dann haben sie sich ganz schön fallen lassen oder wurden ganz schön nach hinten gedrückt. Teilweise stand Hertha dann sehr tief, sicherer standen sie dadurch auch nicht. Ich meine, wir haben 4 Tore gegen Elversberg bekommen. Also das ist ja jetzt nun auch nicht Top-Liga in der zweiten. Also das war eine ganz schlechte Eigenwerbung. Ich frage mich auch, und davor habe ich vielleicht am meisten Angst, jetzt, was auch immer die Gründe dafür sind, für diesen Auftritt heute, ich habe Angst vor der Wirkung, weil was ist eigentlich mit den Spielern, die jetzt überlegen, wie geht's nächste Saison weiter? Ich krieg Angebote, vielleicht kriege ich gute Angebote. Eigentlich, wenn du dich so mit 3 Siegen verabschieden würdest, dann gibst du so ein bisschen die Marschroute für die nächste Saison und sagst, wir können es eigentlich besser, wir werden uns ergänzen, wir werden uns verbessern. Und gebe ich nicht auch den Spielern so ein kleines Zeichen? Ihr könnt auf uns setzen. Hier, die Basis ist da, die stimmt. Wir müssen noch Feinjustierung machen. Hier geht's weiter bei Hertha. Wenn ich jetzt noch die Spiele jetzt zuletzt sehe und vielleicht noch sehe, das geht so sang- und klanglos aus, die Saison. Ich weiß nicht. Ich habe Angst, dass das den einen oder anderen Spieler dazu bewegen könnte, zu sagen, naja, vielleicht hofft man doch mehr auf Hertha, als eigentlich da ist.
Tja. Schwer darauf zu antworten.
Ist denn der Gedanke völlig fremd?
Nein, oder ist die stellen sich immer natürlich die Frage, wie geht's weiter, was für Angebote kommen rein. ja, mit welchem Gefühl gehe ich aus der Saison? Es ist jetzt viel Kaffeesatzleserei. Ich will es auch nicht zu hoch hängen. Ich weiß nicht, wie Profis wirklich ticken, ob denen jetzt wirklich der Platz in der Geldtabelle einfach scheißegal ist. Ja, das Spiel, dieses Gefühl hatte ich sehr stark in dem Hannover-Spiel, dass da einfach wirklich ein deutlicher Spannungsabfall da war, der jetzt auch nicht gegen Elversberg aufgehört hat. Wir haben ja, generell haben wir, ja, ich will es nicht überstrapazieren, will es nicht nur auf das diese Begrifflichkeit Mentalität reduzieren, die aus meiner Sicht zu kurz greift. Aber wir haben ein Problem in der Mannschaft schon seit Jahren, ja, was das Thema Konzentration, Fokus, ich erledige meine Aufgabe, ich bin voll im Spiel, ich lasse nicht nach 90 Minuten, ich ruhe mich nicht aus, ich beiße immer, ich bleibe immer dran, ich bleibe immer körperlich, ich bleibe immer physisch. Das sind so Themen, in denen wir seit Jahren Probleme haben, die auch hauptursächlich für den Abstieg waren. Das hängt natürlich in erster Linie mit den Spielern zusammen. Kein Trainer stellt sich ja da vorne hin und das hat auch keiner von Pahl und seinen Vorgängern gemacht. Und diese Leistung, die wir da zu oft gesehen haben, befördert. Das ist auch ein Großteil, muss dann auch von den Spielern kommen. Und da sehe ich einfach zu wenig. Und das ist die Frage. Ich gucke dann immer in Reses Gesicht, ja. Das macht mir Sorgen, ja. Also um noch anzudocken, was du gerade gesagt hast. Reses ist ja ein Spieler, der ja immer brennt, ja. Aber jetzt im Spiel gegen Hannover und gegen Elversberg jetzt auch, zieht dann die Kamera manchmal auf ihn und ich habe was in Reses Gesicht gesehen, was sich die Saison bis zu dem Zeitpunkt, wo der Aufstieg noch theoretisch möglich war, an den er immer auch verbal geglaubt hat und das auch durch seine Leistung unterstrichen hat.
Resignierend?
Da habe ich ihm, na, ich weiß es nicht, aber leer.
Hm.
Ein leerer Blick.
Aber es hat ein bisschen was von Resignation,
das,
oder?
So habe ich es zumindest für mich interpretiert. Vielleicht lese ich auch das alles rein, aber interessant, dass du es auch bestätigst. Jetzt nicht von seiner Körpersprache oder auch nicht von seinen Leistungen, obwohl die jetzt schon ein bisschen abflauen, auch bei ihm, weil er immer natürlich noch mit der Beste ist, wenn nicht der Beste in den Spielen. Das macht mir tatsächlich so ein bisschen Sorgen, ob das jetzt ausschlaggebend ist für eine Entscheidung woanders. Wenn Rehse jetzt ein Angebot aus der ersten Bundesliga kommt, dann könnten wir auch auf Platz 4 stehen, ohne Chance auf dem Aufstieg, mit 6 Siegen im Rücken, der würde trotzdem gehen. Ja. Mhm. Also ich glaube, solche Entscheidungen machen er nicht, aber es wäre natürlich schön zu sehen, wenn da irgendwie was entsteht. Ja, und er sagt ja auch, also es gibt ja immer wieder Verlautbarungen von erfahrenen Spielern, unter anderem Rehse, Kenny, Tabakovic, andere, die sich auch über die Qualität im Kader äußern, sich auch sehr lobend über die Qualität der jungen Spieler äußern, aber das Wort Qualität habe ich echt in den letzten Jahren einfach zu oft gehört. Das hängt mir zum Hals raus. Das muss ich ganz offen sagen. Ich will das auf dem Platz sehen. Und dieses Gequatsche von im Training schießen, die Netze kaputt, das mag ich einfach nicht mehr hören. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Mir ist das über tatsächlich.
Also ich würde gerne mal 2 Spieler doch nochmal rausnehmen. Einmal finde ich, also ich habe jetzt zumindest im Stadion, ich konnte keine Wiederholung sehen, bei Ernst hatte ich den Eindruck, er war da, wo er halten musste. Hast du ihn schwächer gesehen? Also von denen, wo ich sage, die fielen noch auf, hätte ich jetzt Ernst in Relation zu den anderen noch positiv rausgenommen. Ich hätte noch Deo rausgenommen, der nicht immer glücklich gespielt hat, aber von dem Einsatz, von dem Elan und von dem Kampfgeist, wenn einer Akzente gesetzt hat, dann er. Immer knapp an der gelben Karte dran, immer defensiv, knapp am Foul. Ja. Aber immer, der hat gebissen. Also für den war die Saison noch nicht vorbei. Ja. Und du hattest eben Drese nochmal hervorgehoben. Ich meine, über die Saison gesehen war das der herausragende Spieler bei Hertha BSC. Ja. Das war oftmals der Einzige, der Torgefahr, Akzente und Biss gezeigt hat. Und ich finde, das geht ihm im Moment aber auch ab. Die Dribblings, die hier und da die Flanke ins Nirgendwo, also auch bei ihm ist so ein bisschen die Luft raus. Bei Maser, ganz kurz, hatte ich den Eindruck oder kam bei mir so an, man sieht immer wieder das Potenzial und die Spiele, das spielerische Können, was er eigentlich schon hat. Aber oftmals siehst du eben auch die fehlende Erfahrung. Also das ist noch alles nicht so richtig rund. Aber ich bin also von diesem Spiel total enttäuscht nach Hause gefahren, muss ich sagen. Das war einfach nur, ich will dieses Spiel und diesen Tag da vergessen. Also zumindest, ich will Hertha vergessen an dem Tag. Alles Hertha andere war ja okay. Ja, echt.
Ja, das hilft manchmal. Ja, vielleicht nochmal zu Tjark, Ernst. Ich finde ihn jetzt, er hat sich stabilisiert seit der Rückkehr. Ich finde ihn in vielen Szenen stark, aber er hatte heute auch wieder eine Szene dabei, wo ich häufig dachte, der ist ein junger Spieler, der spielt eine für seine erste Profisaison, wo er wirklich Stammspieler ist, eine gute Saison. Aber die Frage, die ich mir stelle, das ist ja immer das, was im Raum steht, ist das ein Spieler, von dem du wirklich sagen kannst, auf einer ganz zentralen Position als Torhüter, mit dem hast du eine gute Aufstiegschance? Und die Frage würde ich im Moment mit Nein beantworten, weil er heute wieder einen Ball dabei hat, der kein krasser Torwartfehler war, das möchte ich nicht sagen, das hat er selten, wirklich sehr selten, aber wo er einfach dabei ist, wo er sagt, eigentlich muss er den halten. Das ist, ich glaube, das zweite Tor von Elversberg aus spitzem Winkel. Klar, der schießt den relativ ansatzlos, war überraschend ein bisschen, aber aus wirklich sehr spitzem Winkel und auch eigentlich mit relativ viel Torentfernung. Der ist jetzt scharf, präzise, alles gut. Wie gesagt, kein krasser Torwartfehler, aber aus meiner Sicht ein Ball. Wenn du einen Torhüter im Torjam willst und sagst, das ist einer, der gibt uns Rückhalt für den Aufstieg, den musst du halten. Das muss nächstes Jahr besser werden. Und von dieser Sorte hat er doch einige Bälle drin.
Ja, aber da ganz ehrlich, ich finde, da macht mir die spielerische Armut, die Hertha heute von den 10 Spielern vor ihm gezeigt hat, viel, viel mehr Kopfzerbrechen als das. Denn wir haben einer der besten Offensiven in der zweiten Liga. Da kann ich doch jetzt nicht sagen, dass, da bin ich doch schon auf dem richtigen Weg eigentlich. Das Schlimme ist doch, dass wir in einem Auswärtsspiel bei Elversberg 4 Treffer bekommen. Wir haben, ich glaube, wenn die angegriffen haben, standen wir in einem 4-4-2. Das ist ja für mich schon, dass du versuchst, hinten ein bisschen kompakter zu stehen. Und das war überhaupt nicht. Die haben uns recht locker ausgespielt.
Ja.
Und ich kann es dir nicht erklären.
Denn ich auch nicht. Ich will auch nicht auf, ich will auch Tjaak Ernst nicht die Schuld am Nichtaufstieg geben. Ich wollte nur fragen, er ist ein wichtiger Teil der Defensiveinheit, sage ich mal, die insgesamt nicht funktioniert. Und er war kein riesiger Rückhalt in dem Sinne, als dass er extrem überperformt hätte, wo man sagt, das ist jemand, der uns auch, der vielleicht auch Sachen ausgleicht, sondern er ist auch Teil mit eines Problems und er muss als junger Mann, gebt ihm die Zeit, das ist keine Kritik, es ist wirklich nur eine Bestandsaufnahme, sagen, wir brauchen nächstes Jahr einen noch stärkeren Tjaak Ernst auf der Torwartposition, wenn wir uns berechtigte Hoffnung auf den Aufstieg machen wollen. Ja, und die ganze Defensiveinheit, das ist irgendwie, ich glaube, das hatten wir vorhin im Vorgespräch angehört, es ist wirklich wie verhext und für einen Trainer wie Pal Dardai, der ja extrem Wert auf Disziplin und Defensivarbeit legt, so kennen wir ihn ja eigentlich aus den letzten Jahren. Er sitzt auch wie so viele seiner Vorgänger vollkommen ratlos immer auf den Pressekonferenzen und hat auch keine Antwort. Und das glaube ich ihm sogar, genau wie ich es seinen Vorgängern geglaubt habe. Da ist seit Jahren irgendwie der Wurm drin. Wir finden nicht die richtige Mischung, nicht die richtige Abstimmung. Das mag an den Spielern liegen. Das hat sicherlich auch die Trainer, die das Zusammenspiel aller Mannschaftsteile, die Räume hast du angesprochen, die sind unerklärlich, dass wir die Mitte nicht geschlossen bekommen und unfassbar viele Tore durchs Zentrum bekommen.
Ja,
das ist surreal. Da fehlt mir auch die Erklärung.
Ja gut, das liegt dann halt an der Qualität der Mittelfeldspieler. Ich habe übrigens ein, zwei Zitate gerade noch schnell gefunden von der Pressekonferenz von Dardai. Wir haben das Spiel schlecht angefangen. Wir wollten hochpressen. Wir wollten die nötige Aggressivität zeigen, die uns nicht in der ersten, das ist uns in der ersten Viertelstunde nicht gelungen. Wir haben zu tief gestanden. Ich weiß nicht, woher das kommt. Bemerkenswerter Satz. Die Spieler wollten nur warten und kontern. Das war nicht der Plan. Wir machen viele Tore und verteidigen schlecht. Zum Schluss muss man sagen, es ist ein wenig die Frage der Qualität. Aber wenn das die Mittelfeldspieler betrifft oder die Sechser, dann hat er ja recht. Buchalakis, komm, lass uns nochmal auf den zurückkommen. Obwohl ich ja viel Schwenkfahren gesehen habe, manchmal habe ich ja das Spielfeld gesehen. Und es gab tatsächlich eine Sache, die mir dabei aufgefallen ist, die man sonst vielleicht nicht unbedingt sieht, in der Totale oder aus dem Fernsehen. Buchalakis muss ich ja eigentlich insofern loben, es war der einzige, den ich gesehen habe, der auf dem Spiel wirklich Anweisungen gegeben hat, der gestikuliert hat, der versucht hat zu steuern und wie so eine Art Regisseur im Mittelfeld zu sein. Man kann sich jetzt drüber fragen, ob es ihm gelungen ist, aber er hat es wirklich aktiv gemacht. Deo, manchmal zu voreilig nach vorne geschlagen. Wer kam? Buchalakis. Hat gezeigt, ruhig, mach langsam. Der hat die freien Mitspieler gezeigt. Also der hat schon gearbeitet, der hat wirklich geholfen. Das ist, habe ich so bei den anderen Spielern in dieser Form nicht gesehen. Finde ich eigentlich gut, dass er das tut. Also er nimmt ja die Verantwortung wahr, aber er war eben, ja, was die Löchrigkeit da hinten in der Abwehr ist oder vor der Abwehr, einmal mehr ein Problem, wobei ganz ehrlich, es war ja nicht so, dass durch Auswechslung oder durch andere Spieler es besser wurde. Wenn ich jetzt mal, ich gucke nochmal, Hussein für Clemens, Winkler für Maser, Scherhand für Palko Dardai und Niederlechner für Buchalakis. Also, okay, Niederlechner für Buchalakis, das war die letzten 7 Minuten, da über die 7 Minuten brauchen wir, glaube ich, nicht mehr reden. Winkler hat nochmal ein bisschen Schwung reingebracht, finde ich. Und wenn der einmal nicht, anstatt nach außen zu gehen, einfach ein bisschen mehr aufs Tor geht und selber schießt, hätte er vielleicht noch sein Tor machen können. Also es war dann echt nochmal so ein bisschen Dampf, das hat geholfen. Aber ja, also
es vielleicht nochmal länger zum Buchalakis, weil der, glaube ich, schon ein sehr zentraler Spieler ist. Und ich glaube, dem war von Anfang an eigentlich eine sehr zentrale Rolle zugedacht und ist sicherlich ein Fußballer, der eine unglaubliche Qualität hat, das sieht man. Ein Spieler, der gestalten will, der sicherlich auch den Ball am Fuß haben will. Aber schön, dass du es beobachtet hast. Letzte Woche ist es mir in Hannover auch sehr aufgefallen, dass er diese Rolle versucht hat. Heute habe ich das nicht so wahrgenommen, aber ich weiß nicht, war vielleicht auch ein bisschen abgelenkt. Egal. Was halt bei ihm auffällt, ist, er hat unfassbare Fehler drin, die auch häufig zu Gegentoren tun. Also unfassbare, für einen so erfahrenen Spieler mit so einer Qualität macht der Fehler in einer Anzahl, dass es ab und zu mal Fehler gibt, passiert jedem, aber unforced errors, also ohne, wo man jetzt nicht unter mega Gegnerdruck steht, Fehlpässe spielt direkt dem Gegner in die Füße, die dann auch häufig zu Gegentoren fallen, das ist unverzeihlich. Und defensiv, jetzt mal, wenn wir nicht den Ball selbst haben oder er selbst den Ball hat, sondern der Gegner auf uns zukommt, extrem langsam, wenig körperlich, schlechtes Stellungsspiel, also defensiven Ausfall. So Fauk hier, Deo, ich liebe den ja auch. Ja, und ich mag seinen Einsatz in der Defensive, seine Physis, seine Kopfballstärke, seine Schnelligkeit, das ist geil. Aber der ist ein kompletter Totalausfall nach vorne. Das muss man einfach wirklich in dieser Härte sagen. Deswegen kann ich die Gedankengänge von Hertha auch nachvollziehen, ihn nicht zu verlängern, auch wenn er so ein bisschen als emotionaler Typ und als physischer Typ in der Defensive fehlen wird. Aber ein Spieler, der wirklich nach vorne nicht anspielbar ist, er wird ja gar nicht gesucht und wenn er den Ball bekommt, spielt er ihn auf dem kürzestmöglichen Pass sofort zum Mitspieler und nimmt sich komplett aus den Offensivbemühungen raus, weil es auch besser ist, weil heute wieder ein Pass unbedrängt in eine Zone, wo 30 Meter darum kein Mensch steht. Es ist wirklich, ich verzweifle da an ihm. Ich weiß nicht, wie der mal in die Ajax-Schule gekommen ist. Die haben wahrscheinlich den Rasen verbrannt, als er die Schule verlassen hat. Das ist mir unerklärlich. Auch wenn wenn ich ihn als Typ mega finde. Das sind so zwei Themen, die ich, und da passt es nicht. Der eine ist in der Offensive nicht auch bei, übertreibe, der andere in der Defensive. Und überleg mal, hast du schon zwei Spieler im Kader, wenn du die heute ja beide im Kader hast, die nur 50% der Aufgaben erledigen können. Und dann wird's schwierig, würde ich sagen.
Ich meine, bei Deo sollte man vielleicht nochmal dazu sagen, er ist ja nicht auf der Position, auf der er gern spielt. Also,
ja, aber das ist immer so, egal
wo. Naja, aber man muss ja auch fairerweise sagen, er hilft überall, ne? Wo der schon überall eingesetzt wird. Wie viele Spieler haben wir denn, mit denen du das machen kannst? Wir reden über die Einstellung und dieses wenige Wollen und dann brennt mal einer und dann finden wir an dem noch was anderes, was nicht passt. Also die Kritik ist ja berechtigt, aber
das macht es ja so schwierig. Deswegen, diese Gedanken hat doch Paul sicherlich auch, ja, der wägt doch auch ab oder jeder Trainer wägt ab. Der sieht, was er bringt, der Deo, jetzt gerade ein tolles Beispiel, ja, und sieht aber auch die Defensive, dann fragst du dich, was mache ich jetzt, ja. Ich spiele mit einem Spieler weniger in der Offensive, hab dafür aber hinten weniger Sorgen. Es ist schwierig, also ja.
Ich weiß jetzt gar nicht, es kommen ja zu Hause die Spiele noch gegen Kaiserslautern, das ist dann das letzte Heimspiel diese Saison und rein theoretisch das Spiel in Osnabrück gegen Osnabrück. Wenn die ein Stadion haben, ich kann es mir ja nicht vorstellen, weil wenn es, naja, also ich weiß jetzt nicht, wie der jüngste Stand ist, ich habe jetzt die letzten 2 Stunden nicht mehr geguckt, aber für mich ist immer noch völlig offen, ob wir da spielen können oder nicht. Für mich ist eher sehr unwahrscheinlich, dass wir da spielen, weil wenn du wirklich substanzielle Probleme in der Baustruktur hast, ja, das machst du ja nicht mit einem neuen Anstrich mal eben in 5 Minuten wieder weg. Also ich denke mal, da spielt keiner mehr diese Saison in Osnabrück.
Wahrscheinlich nicht. Aber ich bin ziemlich sicher, dass das Spiel stattfinden wird. Die Frage ist nur, wo.
Ne? Wo, ja, eben. Das ist die Frage. Also schauen wir mal. Also ich bin, es ist schade, dass an sich die gute Stimmung bei den Fans oder diese erstaunlich prächtige Stimmung bei den Fans ja jetzt im Moment so ein bisschen karikiert wird von der Mannschaft durch so eine Leistung. Ich weiß nicht, ob sie es jetzt nochmal versöhnlich gestalten können.
Zwei Spiele sind ja noch, also gegen Lautern wird sicherlich auch wieder ein Fußballfest. Da rechne ich auch wieder mit sehr vielen Zuschauern. Lautern wird sicherlich auch viele Leute mitbringen. Für die geht es um extrem viel. Sind im Abstiegsstand. Wir müssen uns da auf einen Gegner einstellen, der mit allem kommt. Fans und Einsatz und brachial gegen eine Mannschaft, die jetzt die letzten zwei Spiele, also unsere Mannschaft, die die letzten zwei Spiele schon im Sommermodus ist, agiert zum großen Teil. Gleichwohl von einer großen Kulisse zu Hause. Ich erwarte in so einem Spiel eine seriöse Leistung von Hertha BSC und bin wirklich enttäuscht, wenn das wie gegen Hannover nicht der Fall ist. Und das wäre wirklich, wirklich schade. Und wenn du aber dieses emotionale Spiel gewinnst gegen einen Gegner, der angeschlagen ist und ums Überlegen kämpft, dann wäre das für mich auch wieder ein Statement. Also hoffen wir auf das Spiel, ja.
Komisch, irgendwas in mir sagt, das wird nichts Gutes. Kaiserslautern kommt hochmotiviert. Und Hertha schwimmt im Moment so, ja, so sommerlich seine Bahn im Schwimmbad und guckt nicht untergehen, aber eben auch nichts Dolles mehr machen. Ja. Eigentlich hätten sie ja noch, wenn du mich fragst, was gut zu machen anhand des Pokalspiels gegen Kaiserslautern. Ich habe es nicht vergessen. Das hat extrem wehgetan. Das wäre es eigentlich wert, mal zu sagen, da haben wir komplett versagt. Das war das schlimmste Spiel, was wir so leichtfertig und so wehrlos damals verloren haben. Und das war ganz grausam. Ja. Nee, du, ich glaube, wir sind durch.
Wir sind alle beide deprimiert, dann gehen wir jetzt was trinken, würde ich sagen.
Ja, ich muss noch wach bleiben. Ich will jetzt, ach du lieber Gott, das, ich weiß gar nicht, ob ich das heute noch schaffe. Na, mal gucken. Ich habe morgen frei, zumindest das funktioniert.
Das ist
so. Nee, schön. Ich danke dir. Sorry nochmal, dass wir heute so sehr frei und unvorbereitet unterwegs waren. Aber dafür haben wir eigentlich noch recht viel gesprochen, zu meiner Überraschung.
Naja, es hat ja ein bisschen therapeutischen Wert. Ergibt sich dann immer so ein natürliches Ende in den Gesprächen, die nicht so unter stark Zeitdruck geht. Heute hast du jetzt einen harten Cut gemacht, aber das ist in Ordnung für mich. Ich fand's gut. Ich hatte mir ein bisschen was von der Seele geredet. Bin gespannt, wie Lenny es ankommt. Der hatte mir vor dem Podcast nochmal gesagt, ich darf nicht alles schönreden. Ich hoffe, wir haben diesen Auftrag erfüllt. Nein, ich denke, wir haben...
Schönreden? Ist der vorgeworfen worden?
Mir wurde Schönrederei. Ich weiß nicht, ob er mich persönlich gemeint hat oder allgemein. Die Stimmung um Hertha BSC herum war sehr angefasst. Aber ich glaube, wir sind beide sehr ernüchtert. Ich glaube, das ist so ein bisschen für mich das Fazit. Das hat mich auch in meiner Stimmung bestärkt, was jetzt nicht gut ist, weil es jetzt keine gute Stimmung ist. Ich werde jetzt erstmal wieder eine Woche detoxen. Und mich dann irgendwann gegen Ende der Woche auf ein Spiel gegen Kaiserslautern freuen tatsächlich, auch wenn ich nicht dabei sein kann leider, und hoffe, dass es da nochmal für die Fans ein versöhnlicher Abschluss im Heimstadion vor großer Kulisse gibt. Das würde ich mir sehr wünschen, auch für die Fans, die wirklich performt haben. Das muss man auch wirklich mal sagen. Das war eine über weite Strecken, also wirklich fast die ganze Saison, in einer unfassbar schwierigen Saison, gerade auch für die Ultras, aber für alle Fans von Hertha BSC, Stichwort Tod von Kai Bernstein, hat vieles sehr Gutes hervorgebracht, auch im Nachgang zum Tod von Kai Bernstein. Und das ist das, was mir wirklich aufträgt, wenn diese Stimmung um den Verein herum so bleibt, die Fans so bei der Stange bleiben, weiter Bock haben auf Hertha, dann schwappt vielleicht dann auch irgendwann mal der Funke wirklich über und es entsteht ein Momentum. Ja, das wäre schön, dann idealerweise in der nächsten Saison. Ich habe noch eine Frage, Anni.
Ja?
Bist du bei der Mitgliederversammlung?
Das werden wir nicht hier in der Folge besprechen.
Okay, dann machen wir gleich den Cut und dann sprechen wir nochmal drüber.
Ja. Ich danke dir.
Danke dir.
Hau he.
Ciao.
Exil Hertana Podcast.